Einen schönen guten Abend. Heute habe ich ein gutes Thema. Ermutige dich selbst. Vor Jahren hatte ich ein Gespräch, da kam zu mir eine depressive Frau und sie sagte jetzt, meine Freundin ist weggezogen und wir waren früher wie Pech und Schwefel zusammen, wir waren ein Herz und eine Seele, wir haben uns gegenseitig ermutigt, miteinander gebetet und so weiter und sie ist weggezogen. Das war also der Grund, warum sie zu mir in die Seelsorge kam. Wir haben miteinander so viel Zeit verbracht. Und immer wenn ich niedergeschlagen war, hat sie mich immer ermutigt und mich aufgebaut. Und ja, und jetzt ist sie weg. Wie geht's jetzt mit mir weiter? Die liebe Schwester ist nicht mehr da. Und sie hat mich immer aufgebaut. Und ich habe jetzt keine Freundin. Ich bin jetzt allein. Was machen da? Und dieses Gespräch, diese Begegnung hat mir das Thema gegeben. Ermutige sich selbst, bau dich selber auf. Hat sie mich gefragt, noch buchstäblich, wer wird jetzt mir meine Stimmung heben? Viele Menschen sind abhängig von anderen Menschen. Sie haben nicht gelernt, auf eigene Füße zu stehen. Und deshalb ist auch eigentlich der Dienst, den ich hier tun darf, jetzt in den letzten Jahren, eigentlich wäre ich schon 10 Jahre Rentner und müsste die Arbeit nicht mehr machen, aber ich tue das, weil ich Menschen ermutigen möchte, auf eigene Füße zu stehen, sich selbst zu erbauen, sich selbst zu ermutigen. Und das, was mir geholfen hat, einfach weitergeben. Ich habe kein Copyright darüber, aber ich gebe es einfach weiter, dank der Gnade Gottes. Und wir haben alle das Bedürfnis, aufgebaut zu werden, ermutigt zu werden. Wir haben immer wieder mal schlappen Niederlagen und was auch immer ist. Wir brauchen immer jemanden, der uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, Junge, es wird schon recht, es wird schon gut werden. Und ich brauche immer wieder auch Ermutigung. Und wie ermutigt man sich selbst? Das ist ein Geheimnis und das will ich dir verraten. Ja, uns da einfach anfeuert, uns einfach inspiriert, motiviert und so weiter. Wie macht man das? Und der Heilige Geist hat mich gelehrt und ich möchte die Lehre des Heiligen Geistes weitergeben. Erbau dich selbst. In meiner Bibel heißt es, wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Und Paulus musste sich selbst so oft erbauen, sich vom Spiegel stellen und sich selber predigt, Bursche, mach das und so weiter im Namen Gottes. Wir brauchen immer jemanden, der uns sagt, ich verstehe dich, ich nehme dich im Arm, ich lasse dich nicht allein. Wir brauchen das. Das ist die Realität. Aber du findest kaum Leute, die dir unter die Flügel greifen, dir helfen. Und vor allem dann, wenn du es brauchst. Meistens, wenn du Tiefschläge hast, so unter der Gürtellinie oder andere Schwierigkeiten, da geben sie noch den letzten Stoß, anstatt dich zu ermutigen. Du brauchst jemanden, der dir beisteht, der dir hilft in Nöten, in Schwierigkeiten. Und es gibt Zeiten, in denen wir allein sind. Weit und breit ist niemand. Stell dir mal vor, du bist ja irgendwo in der Prärie. Ich habe jetzt die Tage, oder was jetzt heute kam es in den Nachrichten, dass 4 Kinder überlebt haben, 40 Tage im Dschungel, das Flugzeug ist abgestürzt und Kinder, 13-jähriges Mädchen, das war die Hauptperson und dann die kleineren Geschwister und das Kind war 1 Jahr alt, das 4. Kind, verstehst du, und die haben überlebt in 40 Tagen im Dschungel. Das ist eine Sensation, wie konnten Kinder im Dschungel überleben? Ja, das ist ein Geheimnis und sie sind jetzt Helden dort in Südamerika. Es gibt Zeiten, da sind wir ganz alleine auf uns gestellt, stehen irgendwo am einsamen Posten und diesen Posten müssen wir ausfüllen. Was machen wir, wenn wir so auf einsamen Posten stehen, wo uns niemand ermutigt, niemand aufbaut, niemand predigt? Du hast keine Predigt, auch keine Internetpredigt wie diese. Ich lese in 1. Samuel Kapitel 30 eine kleine Geschichte. David kommt aus der Schlacht zurück in seine Stadt, Siklag hieß es. Und er sieht eine Rauchwolke, da brennt alles. Und da sind die Amalekiter eingefallen. Die haben die Stadt niedergebrannt, die Frauen in der Gefangenschaft geführt. Und die Leute wollen hier jetzt David steinigen. Und du, wegen dir haben wir alles verloren, unsere Kinder, unsere Frauen und so weiter. Und David wurde schwach. Er stand ganz allein, niemand stand ihm mehr bei. Du hast solche Situationen, wenn du Pech und Pannen hast, wenn du Nöte hast, stehst du ganz allein. Und als David und seine Männer sahen, die Stadt war zerstört, waren sie alle mit entmutigt, mit unten. Und das Schlimmste, alle ihre Frauen, Söhne und Töchter waren in der Gefangenschaft genommen von den Amalekitern. Und jetzt ist es unnötig zu sagen, ja, was jetzt passiert als nächstes. Sie waren verärgert über David. Wegen dir haben wir jetzt dieses Problem. Wir haben alles verloren. Und ich lese dann in Daniel Kapitel 1, In Samuel Kapitel 1, hier, 1. Samuel 30, Vers 4, so, sie weinten, bis sie keine Kraft mehr hatten zu weinen. Und das Schlimmste, sie waren alle an David enttäuscht. Sie waren an David alle enttäuscht. Selbst seine vertrauten Soldaten aus seiner eigenen Sippe, aus seiner Familie, dieser Joab und wer da auch dabei war, sie planten David zu steinigen. Und David stand mutterseelen allein. Und das Schöne, was ich hier lese, das ist das Großartige hier vom David. Und als dieses Allzeittief kam und David, ja, die anderen an ihn verzweifelt waren, ihn steinigen wollten und alles verrückt erschien, da heißt es, und David ermannte in Gott. David ermannte in Gott. Er wurde in Gott stark. Verstehst du, wo alles unten war, wo alles verloren war? 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 6, da lese ich, und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte, und die Seele des ganzen Volkes war verbittert, war in jeder wegen seiner Söhne und Töchter, und David aber stärkte sich in dem Herrn. Das ist hier die bessere Übersetzung. Luther übersetzt das Wort ermannte. Er ist Mann geworden, im Gott, stark in Gott geworden. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester Abiathar, dem Sohn Ahimelechs, bringe mir das Ephod her. Was war das Ephod? Das war ein Kleidungsstück des Priesters, Gebetsmantel des Priesters. Und da waren verschiedene Stoffe eingewebt, nur symbolisch. Und unten waren so Quasten und Schellen mit Gold angefertigt, zur Ehre Gottes. Bringt mir das Ephod. Und dann bringt er das Ephod und hält es fest und sagt, Gott, ich halte mich hier fest an dir. Und sprach, Herr, was soll ich tun? Soll ich jetzt, was den Amalekiter oder wer das auch alles gewesen ist, nachjagen? Soll ich die Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Er befragte Gott, verstehst du, ein Stück Kleidungsstück. So ein Lumpen hat er dann in den Händen gehabt und er sagt, Gott, was muss ich tun? Vielleicht hast du auch nichts anderes als nur Taschentuch oder irgendein Mantel und so weiter. Was muss ich tun? Soll ich nachjagen? Und der Herr sprach, David, ja, jag ihnen nach und du wirst sie einholen und retten. Alles andere schlug fehl. Er befragte den Herrn, soll ich das tun? Soll ich weitermachen? Soll ich jetzt mich erhängen, mir das Leben nehmen, was soll ich jetzt machen? Soll ich verzweifeln? David ermutigte sich selbst. Das hat niemand gehabt, kein Priester weit und breit, obwohl er hier diesen Priester hatte. Aber der hat nur den Mantel gehabt, mehr nicht. Was soll ich machen? Meine Soldaten wollen mich steinigen, umbringen, ermorden, mich stürzen. Es sah alles so verloren aus. Und ich will gerade für Situationen predigen, wo Menschen verloren sind, hoffnungslos sind. Da haben sie die Diagnose vom Arzt, unheilbar oder was auch immer ist. Das Problem nicht lösbar. Als David sich selbst im Herrn ermannte, mir gefällt dieses alte Martin Luther Deutsch, im Herrn ermannte, kam der Wendepunkt hier. Da erlangte er übernatürliche Weisheit und Führung. Jag ihnen nach, du wirst sie kriegen. Verzweifle nicht an dir selbst, verzweifle nicht an deinen Gott. Und das Endergebnis war, dass David alles wieder erlangte in Vers 18, 1. Samuel 30. David erlangte wieder alles, was die Amalekiter ihm weggetragen und weggeholt und geklaut hatten. Und David rettete seine beiden Frauen und die Kinder, was da waren. Und alles, was geraubt worden war, wurde wieder hergestellt. Ermutige dich selbst in deiner Situation, wo du drin steckst. All der Schmerz, all die Verzweiflung, all die Depression und die Trauer waren plötzlich verschwunden. Und sie haben nicht nur das, was ihnen geklaut worden, zurückgeholt, sondern was die Räuber, diese Amalekiter, noch unterwegs zusammengeklaut haben. Die haben alles sich geholt. Denke daran, dass die Genesung begann, als David sich im Herrn ermannte. Der hat noch gar nichts gehabt. Der hat nur die Verheißung gehabt, kämpfe weiter, halte fest. Lass nicht los, so wie diese blutflüssige Frau. Sie hat sich an den Quasten des Herrn Jesus festgehalten und ihr Blutfluss hörte auf. Du sagst vielleicht, nun, das ist eine gute Geschichte, Bruder Matthäus, das kannst du erzählen. Ja, aber wie kann ich mich selbst ermutigen? Ist das überhaupt zulässig? Ich habe so viele fromme Leute, die schreiben immer wieder, Bruder Matthäus, ja, du predigst ein anderes Evangelium. Ich predige das uralte Evangelium. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Halte dich an Gott, halte dich nicht an Ärzten, halte dich nicht an Psychologen, halte dich nicht an dem und jenen, halte dich an Gott, halte dich an Gott. Und dann können die Ärzte dir helfen und dann können dir die Psychologen helfen und die Banken helfen und was auch immer ist. Eine schöne Geschichte. Aber wie kann ich mich selbst ermutigen? Mein Gott, mit meinem Gott springe ich über die Mauern, hat dieser David einmal gesagt. Wenn ich niedergeschlagen und allein bin, wie ermutige ich mich selbst im Herrn? Ich will dir ein Geheimnis verraten, was ich mache. Und weißt du, ich kann nicht zu jedem Menschen hingehen. Bitte helfen Sie mir, bitte stehen Sie mir bei, bitte unterstützen Sie uns, ich bitte immer wieder. Aber der Herr muss die Menschen unterstützen und veranlassen, dass sie mich unterstützen. Ja? Oder wie diese Schwester oder der Bruder, die sind weggezogen. Verstehst du? Wer soll mir jetzt helfen? Ich habe keinen, verstehst du, die sind ausgewandert womöglich. Und die Antwort liegt im Wort Gottes in Judas Vers 20 und Vers 21. Ihr aber Geliebte, und du bist ein Geliebter Gottes, eine Geliebte Gottes, ihr aber Geliebte, baut euch auf euren heiligsten Glauben auf und betet im Heiligen Geist, nicht nur im Verstand. Im Verstand, da verzweifelst du womöglich. Da wollen die Leute dich steinigen. Bewahrt euch in der Liebe Gottes und sucht die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Erbaut euch im Geist. Wie erbaue ich mich im Geist? Ich will dir hier ein paar Tipps, ein paar Rezepte geben. Die musst du selber dann anwenden in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, deine Betstube oder Ecke. Und hier wird uns nicht nur gesagt, dass wir uns selbst aufbauen sollen, sondern dass wir uns auch in uns innerlich aufbauen sollen, dass ich bete zu Gott und ich werde immer mehr aufgebaut und auch ermutigt und motiviert und inspiriert. In 1. Korinther 14, Vers 15 lese ich, da sagt der Apostel Paulus, dass er im Verstand betet. Und im Verstand, wenn ich bete, da ist nur Chaos, da ist nur die Katastrophe, da ist nur Weltende oder Weltuntergang. Und ich habe eines gelernt, im Geist zu beten. Heiliger Geist, was würdest du jetzt sagen? Was würdest du jetzt Gott vortragen? Und dann fange ich in Sprachen zu beten. Weißt du, wie kleine Kinder? Papa, aber lieber Vater. Und dann rede ich in Sprachen, was ich nicht verstehe und ich muss nicht verstehen. Die meisten Leute denken, ich muss alles verstehen, alles mit meinem Verstand ergründen. Nein, ich bete im Unterbewusstsein, ja, im Geist. Und über 90% von meiner Persönlichkeit ist unbekannt, unbewusst. Nur etwas ist Bewusstsein. Das andere ist alles unterbewusst. Und dann betet mein Unterbewusstsein zu Gott im Himmel. Und ich spreche Dinge aus, an die ich gar nicht gedacht habe, die mir gar nicht eingefallen sind. Betet im Geist. Dieses ungewöhnliche Beten ist ein übernatürliches Beten. Ich verstehe nichts, aber Herr, du kennst die Wege. Du hast Mittel. Du bist reich, deines Gold und Silber, und da erbaue ich in Gott. Ich preise Gott, mache Gott groß, rühme ihn, verherrliche ihn. Im Geist beten ist, direkt mit Gott zu reden, wie ein Kind, Papa, Daddy. Von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu sprechen, in ein vertrautes Zwiegespräch. Ich weiß nicht, wenn du Kinder hast oder gehabt hast und so weiter, die Kinder sind manchmal, die anderen verstehen die Kinder nicht, aber der Papa und die Mama verstehen die Kinder ganz gut, verstehst du? Auch wenn sie nur nuscheln. Und weißt du, auch wenn wir manchmal, und im Geist beten ist nichts anderes wie nuscheln, mehr nicht. Verstehst du? Manche Leute denken, ich muss vor Gott treten als Gebildeter mit Fremdwörtern in Lateinisch, Griechisch, Hebräisch und was weiß ich, in welcher Sprache auch noch. Nein, wenn ich im Geist bete, soll ich unaussprechliche Worte dem lieben Gott vortragen. Der hört schon. Meine Tochter, als sie noch klein war, die konnte nicht Omnibus sagen, sie sagte immer Omnifuß. Ja, weißt du, so Kinder lallen. Gott hört das Lallen der Kinder, und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht siegreich sein, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Ja, fang an mit Gott auf Augenhöhe zu sprechen, so wie Gott ist. Das meiste weißt du sowieso nicht von Gott. Er ist ein verborgener Gott, einer, der unsichtbar ist. Und fang an, ungezwungen mit Gott zu reden. Nicht nur im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und alles mögliche. Majestät, König Jesus, vergiss es. Sag, Daddy, durch den Heiligen Geist sagen wir aber, lieber Vater, du weißt alles. Noch ehe was du, noch ehe was passiert, hast du schon gehört und gesehen. Wenn man im Geist betet, offenbart man sich Gott. Guck mal, ich hab's versagt. Ich schaff's nicht. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Ja, du kannst mit Gott reden wie ein Mensch. Du musst doch kein Priester sein. Nicht ordiniert oder sonst wo irgendwie. Im Geist beten ist kein normales Beten. Das kann man nicht üben. Weißt du, da liegst du da, da stöhnst du, da seufst du vielleicht. Das ist das Beten des Herzens im Geist, das Beten und Sprechen des Herzens, der Seele, des Unterbewusstseins, nicht der Verstand. Mein Verstand würde vielleicht ganz was anderes bitten als mein Herz und meine Seele. Befiehl dem Herrn und hoffe auf ihn, und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nicht, was der Kopf sich wünscht. Mein Kopf wird sich vielleicht Haufen Geld wünschen, vielleicht das und jenes, ein großes Gebäude oder was weiß ich, große Sache. Nein, ich wünsche mir Frieden, ich wünsche mir Freude, ich wünsche mir Geborgenheit, ich wünsche mir Gelassenheit, was auch sei. Ja, bete mit dem Herzen, lieber Gott, Hauptsache ich habe dich. Ich möchte alles verlieren, aber ich möchte dich nicht verlieren. So betest du deinem Geist und im Herzen. Im Geist beten ist, beten so wie es normal ist. Ihm sagen, wo der Schuh drückt und ihm sagen, was fehlt. Im Himmel wird nicht gebetet, da wird Gott angebetet. Im Himmel wird Gott angebetet, da wird nicht gebetet. Wir müssen nur hier auf dieser Erde bitten, suchen, anklopfen, was auch immer ist. Wie betet im Himmel? Ja, Gott wird gelobt, klatscht in die Hände, lobt und preist den Namen den Herrn, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das ist im Geist beten. Wie der Heilige Geist einen zu beten lehrt. Ja, ja, wenn ich anfange manchmal im Geist zu beten, da fange ich irgendwo an. Zuerst mal bla 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 bla. Verstehst du, da wird gelallt und wird Stroh gedroschen und dann kommt erst Korn. Wenn ich dann keine Worte mehr habe, dann kommt Korn und dann kommuniziere ich erst recht mit Gott und spreche mit dem Schöpfer wie ein Geschöpf. Ja, ich bin nur ein Geschöpf Gottes. Im Geist beten ist, auf einer Ebene zu beten, auf der Ebene Gottes und nicht plappen wie die Heiden. Ja, wir sollen Gott loben und nicht sich selbst loben, sondern Gott loben. Gott, ich danke dir, hat dieser Zöllner, dieser Pharisäer im Tempel gesagt, Gott, ich danke dir, dass ich das und das und das und das bin. Im Geist beten es, Gott sei mir Sünder gnädig. Gott sei mir gnädig, erbarm dich meiner, ich komme nicht weiter. Du sollst nicht Gott loben, so wie dieser Pharisäer dort, dieser Scheinheilige. Und die Scheinheiligen bekommen von Gott nichts. Nur die Sünder bekommen von Gott was. Rufe mich an in der Not. Das ist im Geist beten. Und wenn du beim Versinken bist oder wenn dein Haus brennt, dann schreist du schnell um Hilfe. Dann machst du keinen Roman, keinen Bibelroman oder keine Story. Nein, da rufst du zum Herrn. So wie David dort. Er ermannte in Gott. Herr, hilf! Herr, hilf! Herr, hilf! Herr, hilf! Das ist im Geist beten. Herr, hilf! Die meisten religiösen Menschen haben keine Vorstellung von der anderen Welt, von dem unterbewussten Welt, unsichtbaren Welt zum Thron Gottes. Da wird Gott angebetet. Und das, was der liebe Gott mich mal die Tage jetzt gelehrt hat, ich soll nicht so viel bitten, sondern ich soll Gott danken. Das ist im Gott erwarten. Da wirst du stärker, da rühmst du den Herrn, da stehst du vor dem Herrn. Und ein Jude hat mir mal erzählt, also wir Juden knien uns nicht zum Beten hin. Wir knien uns nicht zum Beten, wir stehen vor dem Herrn. Wenn wir uns hinknien, knien wir nur zur Anbetung Gottes, zum Lob Gottes. Wir knien nicht zum Beten, wenn wir Probleme haben, da stehen wir vor dem Herrn. Ja, stehe vor dem Herrn und sag, Herr, hier bin ich, guck mal. Und in der Bibel heißt es einmal, dass Paulus schreibt, ich will, dass die Männer allen Orten heilige Hände emporheben. Weißt du, was das bedeutet, heilige Hände emporzuheben? Herr, ich ergebe mich. Ich kann nicht mehr weiter. Das ist Hände emporheben. Manche Leute denken, das ist irgendwo ein Ritual. Nein, ich kapituliere. Wenn du vor Gott kapitulierst, wirst du stark. In aller Liebe. Kapituliere vor dem Herrn. Herr, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr weiter. Das ist im Geist beten. Anders beten. Gott ist in einer anderen Dimension. Um mit Gott zu kommunizieren, brauchst du eine andere Verbindung, andere Kanäle. Die Hände ausstrecken. Hilfe, 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 Hilfe. Ich ergebe mich. Ich kann nicht mehr weiter. Jetzt musst du eingreifen, lieber Gott. Ja. Auf eine andere Frequenz kommen, andere Wellenlänge. Den Kanal wechseln. Ja. Einfach mit dem Geist beten und Herr, da betest du vielleicht Unsinn zusammen und denkst, ach, das ist doch gar nicht normal. Mir ist es schon so oft passiert, als ich gebetet habe im Geist, ich dachte, das ist doch nicht normal. Ja, ich wusste, ich spürte, was ich betete, ich ahnte, was ich betete, ich fühlte, was ich betete, aber das war für mich normal oder nicht normal. Das war so weit weg. Aber genau das ist, was der Heilige Geist geben will. Das, was nicht normal ist, das will der Heilige Geist normal machen. Damit du im Geist wirklich beten kannst, musst du vom Heiligen Geist belehrt werden, wie man betet, inspiriert und motiviert werden. Ja, in der Diplomatensprache Gottes sprechen, eine Universalsprache sprechen. Was war die Universalsprache? Deutsch? Glaub doch nicht den Unsinn. Ja, oder Griechisch, Lateinisch. Manche Leute denken, Hebräisch wäre die Ursprache gewesen. Auch nicht. Ja, eigentlich war Kauderwelsch, das war die richtige Sprache. In Babylon sind sie alle verwirrt worden, jeder zog in seine Richtung. Und wir, die Sprachen haben begonnen mit Kauderwelsch. Ja, fang an zu beten, wie der Geist gibt, auszusprechen. Nicht wie du denkst, wie du dir einredest und dir einbildest, sondern wie der Geist gibt, auszusprechen. Und der Heilige Geist ist unser Dolmetscher vor dem Thron Gottes. Er weiß, was mein Herz braucht. Er weiß, was hier drin brennt. Er weiß, wo hier der Schuh drückt. Er weiß es alles. Und er übersetzt es in der Sprache Gottes. Gott spricht ganz andere Sprachen. Ja. Wir lesen ja vom Apostel Paulus, 1. Korinther 14, wenn du es liest, verstehst du, es gibt Engelzungen, gibt normale Sprachen, gibt es also tote Sprachen schon. Wir haben schon so viele tote Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden. Ja, und es gibt dann gesprochene Sprachen. Unsere Predigten sind zum Teil auch übersetzbar in 51 Sprachen. Ja, nicht nur in Deutsch. Ich predige in Deutsch. Ich habe zeitlang auch probiert, die Predigt zu übersetzen, aber ich spreche viel zu schnell, habe ich festgestellt, und ich habe das unterlassen. Ich sollte ganz langsam, gemütlich und sachlich sprechen, und dann kann der Computer übersetzen. Ja, aber ich will das nicht. Ich predige Deutsch und ja, du hörst und verstehst oder du kannst es nachlesen, und darum bin ich so dankbar, dass wir geschriebene Predigten haben, dass die Leute es nachlesen können, und die können sie in 51 Sprachen übersetzen, so in Chinesisch, stell dir mal vor, Chinesisch und Sprachen, die ich gar nicht gehört habe, dass es diese Sprachen gibt, aber mein Computer kennt sie und kann übersetzen. So, es muss uns von oben gegeben werden. David ermannte in Gott. Er hat so Klimmzüge gemacht in Gott. Heiland, Jesus. Ja, wir müssen nur den Namen Gottes anrufen. Da musst du nicht eine ganze biblische Geschichte kennen. Jesus, und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal wo er sich befindet. Selbst wenn er in der untersten Hölle unten ist, er wird errettet. Und das ist so schön zu wissen. Ich muss nur den Namen des Herrn anrufen. Und es wird uns vorgesagt, bete für das, bete darum. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Reich Gottes. Auch das, was ich jetzt hier predige, verstehst du nicht. Ich bete nur, lieber Gott, hilf, dass die Menschen verstehen. Ich predige, du musst es überzeugen, Heiliger Geist. Was ist Beten im Geist und wie funktioniert das? Kannst du dir vorstellen, Bogenschießen für Blinde? Ja, diese Paralympics, verstehst du? Bogenschießen für Blinde. Verstehst du? Wie schießt man das? Verstehst du? Wie kann man das machen? Oder Judo für Blinde? Das gibt es in der Sport. Szene, also Langlauf und Slalom für Blinde. Das alles läuft bei den Paralympics. Wenn das funktioniert auf menschliche Art und Weise, Paralympics, Langlauf und so weiter, Bogenschießen für Blinde, wie funktioniert das? Manche Sehende können nicht einmal Bogen richtig schießen, verstehst du? Und das soll eine Blinde. Wie machen sie das? Da wird vorgeführt, und zwar, da haben sie Kopfhörer per Funk. Da läuft ein Begleiter circa 3 Meter voraus, vor den Athleten und so weiter, und weist die Richtung. Pass auf, eine Kuppe, Sprung, abheben. Verstehst du, die müssen einfach nur blind gehorchen. Die müssen das lernen. Sie müssen trainieren bei diesen Paralympics. Einfach mit dem Kopfhörer und per Funk. Sie werden angeleitet. Und dieser Vordermann, der Vorreiter, der weist auf die Hindernisse und hin, auf, pass auf, Abfahrt, Kurve, Übergänge, Mulde, Eis und was weiß ich, was so alles kommt. Das wird genau gesagt. Und dieser Nachläufer muss genau sich an das halten, was der Vorläufer sagt. Und so ist es im Geist leben, im Geist wandeln. So einfach ist. Aber das musst du trainieren. So, das alles wird dem sehbehinderten Sportler rechtzeitig angesagt, damit seine Lauftechnik und seine Geschwindigkeit den Verhältnissen angepasst werden kann. Und das erinnert mich, welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes. Und wir sollen jeden Schritt geleitet sein vom Heiligen Geist. Wie ermutigt man sich selbst? Indem ich Schritt für Schritt vom Heiligen Geist geleitet werde. Links, rechts, geradeaus, abspringen, kommt Glatteis, pass auf und dergleichen. welche der Geist Gottes leitet. Bist du schon so geistgeleitet? Bist du schon so raffiniert? So trainiert? Biathlon ist eine Kombination aus Langlauf und Schießen. Und die schießen manchmal besser wie die kerngesunden Sehenden. Es erscheint für Außenstehenden unbegreiflich, wenn Blinde den Schießsport üben, verstehst du, wie machen sie das? Die schießen nicht. Sie sind treffsicher, sie richten ihr Gewehr oder was auch immer ist, genau hin, wie es gesagt wird. Als Christen müssen wir den vollen Nutzen aus das, was die Natur, was die Biathlon und vieles andere kann, die Paralympics leisten, das sollst du auch leisten können. Weit springen oder, ja, egal was es ist, im Geist beten, sich vom Heiligen Geist leiten lassen. David ermahnt den Herrn, soll ich die angreifen? Und dann hält er sich an diesem Gebetsmantel des Priesters und sagt, was soll ich machen? Ja, was soll ich sagen? Was soll ich unternehmen? Wenn du niedergeschlagen bist und dein Freund, einen Freund brauchst und so weiter, dann kann Gott gleich eingreifen. Er ist, du musst nur hören. Du musst nur hören und dich leiten lassen. Was der Geist euch sagt, das tut. Oder was der Herr euch sagt, das tut. Ich habe niemand, jetzt meine Tante oder mein Onkel oder meine Freundin ist weggezogen, so wie diese Frau dort in Süddeutschland. Was soll ich machen, wenn ich niedergeschlagen bin? Hör, was der Geist dir sagt. Ja, hör auf den Heiligen Geist. Es gibt Wege, wo wir ganz allein gehen müssen und jetzt muss sich geleitet werden, geistig geleitet werden. Wenn du den Heiligen Geist hast, brauchst du keinen Vorbeter mehr. Ja, du weißt, was du zu beten hast. Er sagt, sag das, bitte um das und das. Und so wie er neulich gesagt hat, vor einer Woche oder zwei Wochen, ich soll nicht so viel beten, bitten und betteln, wir sind keine Bettler mehr. Wir sollen Gott loben und preisen, ihm danken. Und das Danken zieht dich nach oben. Das Bitten zieht dich nach unten. Verstehst du, merkst, ich habe das nicht und das nicht und jenes nicht. Ich habe es überhaupt nicht. Was habe ich überhaupt? Verstehst? Und wenn du dankst, wie groß ist mein Gott, dann baust du dich auf. Das ist im Geist, sich aufzubauen. Hab keine Angst, allein zu sein mit Gott, mit ihm zu reden, Selbstgespräche zu führen. Die Christen haben verlernt, geistliche Selbstgespräche zu führen. Bitten im Geist ist, Selbstgespräche mit Gott zu führen. Allein im Liegestuhl sitzen und sagen, oh Gott, die Natur ist wunderbar. Dann pfeift noch ein Vogel noch, kommt noch ein Bienchen vorbei. Verstehst du? Und du sagst dem Herrn, was dich bewegt. Ja, du redest mit ihm. David befragte den Herrn. Weißt du, fang an zu meditieren. Das machen die Inder. Das können die Deutschen nicht meditieren. Die fallen um und schlafen ein. Aber Christen können meditieren. Die können nachdenken. Und je mehr du anfängst nachzudenken, je tiefer kommst du in die Tiefe Gottes, der Gottheit, in der Herrlichkeit des Herrn. Soll ich nicht? Und weißt du, letztendlich sagt dir die innere Stimme, das war nicht Gott, der David das gesagt hat. Weißt du, das war seine innere Stimme. David, jag nach. Weißt du, in uns ist Gott und Gott sagt uns die Wahrheit. Und er führt uns in alle Wahrheit hinein, der Heilige Geist. Je mehr du anfängst, darüber nachzudenken, desto mehr wird es dir offenbar und klar. Frag, was soll ich als Mensch sagen? Was soll ich als Mensch tun? Wo soll ich als Mensch hingehen? Ja, Gott, du hast mich geschaffen. Soll ich immer hier in der Wüste bleiben? Ja, frag. Und Gott sagt, die Wüste ist nicht für dich gemacht. Die Hölle ist nicht für dich gemacht. Die Unterwelt ist nicht für dich gemacht. Du sollst hier im Garten Eden leben. Hab keine Angst, mit dem Herrn zu reden. Die meisten haben Angst, das muss der Priester machen. Weißt du, wir sind so weit gekommen, wir sind zu einer Priesterkirche geworden. Die meisten Leute brauchen Priester. Deshalb, ich ermutige die Leute, bete selbst. Lies selbst die Bibel. Predige dir selbst. Stell dich im Badezimmer und sag, Herr, mach du das so. Und dann redest du. Wie oft habe ich schon vor dem Spiegel gestanden und mir selbst gepredigt, mich selbst ermutigt, mir selbst das Wort Gottes zugerufen. Mir ruft vielleicht niemand das Wort Gottes zu, aber ich predige mir selbst. Wann hast du das letzte Mal dir selbst was vorgepredigt? Fang an, dir selbst vorzupredigen. Fang an, ja, im Badezimmer, muss gar nicht auf die Straße gehen, muss auch nicht in die Kirche gehen, im Badezimmer, die Tür ist zu, und dann fang an zu predigen. laut zu rufen, was auch immer es sei. Es gibt Dinge, die müssen wir allein austragen, mit uns allein ausmachen. Das ist mit sich allein ausmachen. David befragte den Herrn, hat mit sich selbst allein ausgemacht. Viele haben es noch nicht gelernt oder werden es auch nie lernen, mit Gott allein zu sein. Herr, du bist hier. Und Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Soll ich dir sagen, er ist in dir. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist näher dir als die Luft, die du atmest. Und dann lernst du allein zu stehen und selbst zu entscheiden. Das war bei David. Er befragte den Herrn. Und er befragte öfters, nicht nur das, in diesem Fall den Herrn. Da sind die Philister, die sind aufmarschiert jetzt, Gegenoffensive, verstehst du, die große Schlacht. Und was soll ich machen? Und er befragte den Herrn und der Herr sagt, umgehe die Philister, greif sie von hinten an. Verstehst du, umgehe die Philister. Du solltest viel öfters in deinem Leben den Herrn befragen. Wenn dein Kind einen Beruf lernen sollte, befrag den Herrn. Als unser Sohn sein Abitur gemacht hat, er wusste nicht, was er lernen sollte. Und dann haben wir auch den Herrn befragt. Und wir lesen fortlaufend die Bibel mit unserer Familie zusammen. Und dann lesen wir hier die Stelle, wo es in der Bibel heißt, und hilf denen, die zur Schlachtung geführt werden. Und dann haben wir uns gedacht, ja, Cornelius, was soll man lernen? Was sollst du lernen? Du sollst dich für Leute einsetzen, die zur Schlachtung geführt werden. Ja, verstehst du? Und er ist Rechtsanwalt geworden. Und hat jetzt zwei tolle Rechtsanwaltpraxen, verstehst du? Hilf den Menschen, die zur Schlachtung geführt werden. Und du solltest viele andere Sachen fragen. Den Herrn befragen, was soll ich machen? Oder da kommt so ein Bettler, steht im Winter tief kalt und der zittert, verstehst du, so leicht angezogen. Und dann sagt mir eine Stimme, wer zwei Mäntel hat, der gebe dem, der keinen Mantel hat. Und ich habe zwei Mäntel gehabt gerade. Weißt du, einen schön wattierten, imprägnierten Mantel. Und da habe ich gedacht, das würde dem gut passen. Gebe ich dem Mann diesen Mantel und der zieht sie gleich an und sagt, danke Herr. Und am nächsten Morgen früh steht er schon an der Tür mit der Tragtüte und den Mantel in der Tragtüte eingepackt. Sagt, mein Herr, ich kann den Mantel nicht gebrauchen. Es hat keine Westentasche. Ich war so schockiert, so traurig. Er sagt, wollte ich doch helfen und ich kann nicht helfen. Und in unserer Bibel lese ich, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Und habe ich gedacht, danke Herr, das steht in der Bibel. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will. Und wenn ich nicht will, das brauche ich nicht. Ich habe kein schlechtes Gewissen, komme auch nicht in der Hölle, wenn ich den Armen nicht helfe. Verstehst du? Ihr könnt den Armen helfen. Das habe ich gleich andere Übersetzungen nachgeguckt, wie heißt es dort. Und da heißt es genauso. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ihr müsst den Armen nicht helfen. Ihr begeht kein Verbrechen, wenn ihr den Armen nicht hilft. Und ich war wieder so froh, dass ich meinen wattierten Mantel wieder hatte. Der war impregniert. Ich konnte sogar im Regen gehen. Aber ich war bereit zu geben. Manchmal testet Gott, bist du bereit zu geben, zu tun, und du kriegst zurück. So viele haben verlernt, auf die Stimme des Herrn zu hören. Und deshalb ist so wichtig, dass du deine Ohrmuscheln hast und dass du hörst, was der Geist sagt. Deshalb 7-mal heißt es in den Sendschreiben, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Ermutige dich selbst. Gott sagt, ich bin alle Tage bei dir, bis ans Ende der Welt. Das ist, wie man sich selbst ermutigt. Danke, Herr, du bist alle Tage bei mir. Du wirst mich nicht verlassen, auch nicht in dieser Situation, auch nicht jetzt in dieser Krise. Ich werde nicht verzweifeln. Ein Baum in freier Landschaft, der den Stürmen ausgesetzt ist, zeigt, wir haben da neulich so ein Bild gehabt, zu den Stürmen ausgesetzt, sogar gebrochen. Aber Gott wird nicht zulassen, dass du brichst, dass du kapitulierst, dass du scheiterst. Ja, und es zeigt sich so, ein Baum in der freien Landschaft, es zeigt sich, ob du in Christus gegründet bist oder nicht. Es zeigt sich, ob du im Glauben stehst. Es zeigt sich, wenn Stürme kommen, wenn Krisen kommen. Es zeigt sich, ob die Gegenwart Gottes bei dir ist, ob du tief verwurzelt bist im Herrn. Echte Gläubige, die haben gelernt, allein zu stehen, die stehen da. Hier hat mich Gott hingestellt und hier werde ich bleiben, bis ich sterbe oder Gott mich wegholt. Verstehst du? So stehen die Gläubigen in Gott. Sie haben tiefe Wurzeln, sind gepflanzt am Wasser, sie wandeln nicht nach dem Rat der Gottlosen. Allein stehen. Ich habe gestern euch gesagt, verstehst du, wir haben die Gesetze Gottes, was Gott einmal gesagt, getan hat, das gilt für alle Zeit und Ewigkeit. Ja, der wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Die Welt braucht gestandene Christen, die allein stehen können. David ermannte in Gott. Er hat standgehalten, hat mit Gott zusammengehalten. Ich vertraue dem Herrn. Wir sind in der Endzeit, meine Lieben. Und hier muss jeder persönlich lernen, auf sich selbst gestellt zu sein. Egal wo. An der Maschine, am Computer, in der Arbeit, bei den Kollegen oder im Homeoffice oder wo du auch immer bist, auf dich selbst gestellt sein. Selbst dein Leben ordnen. Ja, im Einklang mit Gott zu sein, auf dem Kurs zu bleiben, auch wenn die Strömung noch so stark ist, einfach Kurs halten. Wir müssen lernen, auf uns selbst gestellt zu sein. Ich und mein Gott, wir arbeiten zusammen. Ermutige dich selbst. Ich habe schon ein paar Tipps gegeben. Stell dich vorm Spiegel, lerne allein zu stehen, dir selber zu predigen und vorzupredigen, dir selber vorzulesen. Und es ist so wichtig, selbst die Bibel vorzulesen. Ja, nicht den anderen die Bibel vorlesen. Weißt du, der Pastor, der mich zum Glauben geführt hat, der hat gesagt, mein Herr, lies die Bibel laut. Lies die im Stehen, hat er sogar gesagt. Ja, und dann hat er mir erklärt, warum er das so lehrt und predigt. Lies die Bibel laut, dann wird dein Mund benutzt, deine Ohren benutzt, da wird dein Geist benutzt, verstehst du? Und das ist schon im Geist zu wirken, verstehst du, im Geist zu arbeiten. Lies die Bibel laut. Und die meisten, die lesen nicht einmal die Bibel. Die lassen sich vielleicht so vom Computer vorlesen, aber lies die Bibel laut. Das wird dir helfen. Ihr Erbannte in Gott hat sich selbst gepredigt, sich selbst vorgelesen, alles für sich selbst getan. Es ist menschlich, in der Menge zu stehen, verstehst du, wo alle Leute stehen und Halleluja zurufen. Ja, weißt du, wenn du vor großen Massen predigst, da wirst du von der Masse getragen. Da musst du nicht viel machen. Da machen sie Halleluja, da schreien sie, da jubeln sie, da jauchzen sie, da klatschen sie in die Hände. Aber wenn du allein bist, im Badezimmer oder wo auch immer, es ist göttlich, allein zu stehen, allein auf sich selbst gestellt zu sein. Es ist menschlich, den Menschen zu folgen und sich mit der Flut treiben zu lassen oder Strömung. Aber es ist gottähnlich, einem Prinzip zu folgen, bei der Flut auszuhalten, standzuhalten, durchzuhalten. Paulus schreibt an Timotheus, Kapitel 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16, niemand stand mir bei, sondern alle Menschen verließen mich. Normalerweise der Römer hat einen Advokaten gehabt, einen Rechtsanwalt gehabt, der ihm beistand, der für ihn sogar gesprochen hat. Paulus sagt, nee, danke, ich kann für mich selber sprechen. Ich brauche keinen Fürsprecher. Du musst so weit kommen, dass du keinen Fürsprecher brauchst. Das kann ich selber. Paulus hat hier in einer Verteidigungsrede gesagt, ich brauche niemanden, ich kann selber sprechen. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Viele Menschen, die sind unmündig geworden. Niemand stand mir bei, sondern alle Menschen verließen mich. Er hat für sich selbst gesprochen. Und das erleben weltweit jetzt wahre Christen, dass ihnen niemand mehr beisteht. Das nach Corona ist so viel durcheinander gekommen. Ich erfahre, Leute sagen, meine Gemeinde hat sich aufgelöst, der Pastor ist krank oder was weiß ich, was ist noch uns. Ja, diese Woche, jemand rief mir, der Pastor kann nicht predigen, der ist zu schwach zum Predigen hier aus Brandenburg, gar nicht so weit weg von hier. Ja, und wir erleben, wie Christen dastehen. Wer wird mich ermutigen? Wer wird mich aufbauen? Wer wird mich trösten? Wer wird mir beistehen? Pass auf. In 1. Könige Kapitel 18, Vers 22 habe ich eine interessante Geschichte. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben. Und das ist typisch. Es ist typisch, dass wir Menschen allein übrig bleiben, wenn es darauf ankommt, bis zum Schluss. Jetzt hast du noch Frau, jetzt hast du noch den Mann, jetzt hast du noch die Familie, jetzt hast du noch die Kinder, jetzt hast du vielleicht noch Gemeinde. Aber hier 3,5 Jahre ist der Elia allein übrig geblieben. Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Da ist kein Prediger mehr da. Gott sagt, hör auf mit diesem Blödsinn. Ich habe noch 7000, sagt der Herr, ich habe noch 7000 Gläubige, die ihre Knie nicht vor Baal, vor den Problemen gebeugt haben. Ich habe noch 7000 übrig, aber du siehst sie halt nicht halt. Verstehst du? Aber dieser Elia glaubt, er ist allein vor Gott übrig geblieben und so weiter. Und dann sieht er nur die 450 Baalspriester. Ich bin allein übrig geblieben. Das denkst du vielleicht auch von dir, von deiner Situation aus. Gottes absolute, offenbarte Wahrheit ist, seit es und hier heutzutage aus der Mode gekommen, ich bin allein übrig geblieben. Ja, ich als Christ, als junger Christ, ich war noch kein Pastor, ich habe gedacht, ich wäre der einzige Heilige. Verstehst? Alle sind Sünde, alle sind schlecht, alle sind nicht korrekt, alle sind nicht ehrlich, alle lügen wie gedruckt, verstehst du? Und was weiß ich, was ich da gedacht habe, bis Gott mir gezeigt hat, da gibt's noch mehr Leute, die sind auch nicht besser wie du und nicht schlechter wie du und nicht heiliger wie du. Ja, aber bin alleine übrig geblieben, lieber Gott. Ich stehe auf einsamen Posten. Niemand verteidigt mich, niemand legt die Hand ins Feuer für mich. Und es wird kaum noch gepredigt, richtig das Evangelium, die Wahrheit in den Medien, ja, ist ausgehöhlt und was auch immer ist. Unsere Unabhängigkeit, die wird immer wieder in Frage gestellt. Und ich habe niemand, der mir beisteht. Meine Freundin ist weggezogen, so wie die Schwester hier gesagt hat. Ist weggezogen. Wer wird mich jetzt aufrichten? Wer wird jetzt mir helfen, auf die Beine zu stehen, wenn ich schwach bin? Wer wird mir unter die Flügel greifen? Wer wird das? Deshalb, ich möchte Mut machen. Hilf mir, dass das Evangelium weitergepredigt wird und so weiter. Bet dafür, dass noch viele Menschen erreicht werden. Ich ermutige dich. Und ja, ich verkündige das Wort so gut es geht, so gut es möglich ist und so gut man unter viele Leute unterbringen kann. Du musst lernen, allein zu stehen, allein deinen Weg zu gehen. Ermutige dich selbst. Und wenn du mutig bist, wirst du ein paar Leute finden, die mit dir mitgehen. Du bist dann nicht allein. Du merkst, der ist auch noch da. Und der hebt auch die Hände hoch. Und er preist und betet Gott an. Noah baute und reiste allein mit seiner Familie und fing was Neues an. Seine Nachbarn lachten ihn aus. Ja, komisch, was der da baut, so ein Schiff da mitten in der Trockenheit. Abraham wanderte allein aus mit seiner Familie, hat den Papa noch mitgenommen und den Neffen. Und die Leute belächelten ihn. Verstehst du, wo gehst du hin? Du verlässt die Zivilisation hier und wanderst aus. Daniel lernte allein mit seinen drei Freunden dort im Königshof zu leben, obwohl sie in Verbannung, in Gefangenschaft waren, unter Zwang waren. Zwangs erzogen wurden, verstehst du? Sagen, nein, wir werden nicht von dem Tisch des Königs essen. Wir essen lieber Salat und trinken Wasser. Jeremia prophezeite allein, ich bin allein übrig geblieben. Wäre ich bloß nicht geboren, hätte ich den ganzen Zirkus nicht gesehen. Jesus lebte und starb allein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war sein letztes Gebet. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wir müssen lernen, Geschwister, allein zu stehen. Ich möchte das einfach einhämmern, eintrichtern, dass wir das merken. Ich muss allein meinen Weg gehen, zu Ende gehen, ob jemand mit mir mitgeht oder nicht. So viele Christen, die schauen sich um, wer geht noch mit mir, wer ist noch da. Du musst lernen, allein zu gehen. Gott hat dich gerufen und nicht die anderen. Er ist an dir interessiert und nicht an die anderen. Er will dich haben. Und deshalb, wir müssen durch die enge Pforte und auf den schmalen Weg gehen. Wenige sind es, die es finden. Gott sucht heute Menschen und Frauen, Männer und Frauen, jung und alt, die ihm gehorchen, die auf die Belebung Gottes warten. Herr, mach mich stark. Halt mich durch. Herr Jesus, halt mich durch, dass ich das schaffe, dass ich das Ziel erreiche. Ja, Gott schaut auf Menschen, die überzeugt sind, ihre Pflicht erfüllen und die Kosten nicht scheuen, die sagen, ich gehe, Gott steh mir bei. Ich will dir treu sein. Halt mich treu, Herr Jesus. Bitte. Gott sucht Leute, die allein sein können. Ja, die sich nicht fürchten vor Einsamkeit. Ich sag dir, das ist sowas Wichtiges. Wir leben in der Endzeit. Gott hat mir gezeigt, ich sollte die Gläubigen ermutigen. Die sollen in der Endzeit sich nicht fürchten, allein mit Gott zu gehen, sich auf Gott zu verlassen. Gott wird schon alles richtig machen. Gott sagt in 5. Mose, Kapitel 31, Vers 6, ich werde dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Halleluja, Lob und Dank. Ich danke Gott, dass er so treu ist. Er wird mich nicht verlassen, auch wenn mich alle verlassen. Er wird zu mir stehen und zu dir auch. Denn was Gott zu einem tun kann, das wird auch den anderen tun können. Nur weil man allein ist, muss man nicht zwingend einsam sein. Also ich bin nicht einsam. Keine Minute, keine Stunde. Manchmal denke ich, wo ist die Zeit geblieben? Verstehst du, läuft und rennt und rennt. Alles. Ja, ich bin nicht allein, ich leide nicht unter Einsamkeit. Manche Leute denken jetzt, ja, du bist Witwer, du bist das und das. Ja, ich leide nicht unter Einsamkeit. Ich habe so viel zu tun. Ich arbeite für Gott. Und wenn du für Gott arbeitest, leidest du nicht unter Einsamkeit. Wenn du mit Gott kommunizierst, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast, ach, da bist du so beschäftigt, lieber Gott, ich habe dir doch so viel zu erzählen. Und ich habe den Menschen so viel zu erzählen. Ich diene Menschen und ich lebe für mich. Ja, ich lerne für mich persönlich, nicht für die Schule und nicht für die Gemeinde und nicht für den lieben Gott. Ich lerne für mich. Ja, jetzt habe ich noch so viel zu lernen. Ich kann nicht abdanken. Oft lässt es sich nicht vermeiden, dass du allein bist. Ja, lässt sich nicht. Du musst aus deinem Leben was machen. Deine Einsamkeit überwinden. Rein äußerlich betrachtet sind vielleicht viele Menschen allein. Aber deshalb müssen sie noch lange nicht einsam sein. Geschwister, ich möchte euch Mut machen. Ich habe auch der Frau damals Mut gemacht. Versteht, auch wenn deine Freundin weggezogen ist, du bist nicht einsam. Du hast noch den Herrgott, den Heiland, den Heiligen Geist. Egal, ob du noch Geschwister in der Gemeinde hast oder Freunde hast oder Bekannte hast, das spielt keine Rolle. Da geht die Welt nicht unter, solange du noch Gott hast auf deiner Seite. Geistlich gesehen, Gott ist immer bei uns. Er wird uns niemals verlassen, noch in Stich lassen. Ja, das ist schön zu wissen. Gott lässt mich nicht in Stich. Er lässt mich nicht auffahren, verstehst du, und auflaufen. Rede laut mit Gott. Bete. Gott ist gegenwärtig. Gott ist dir näher als die Luft, die du atmest. Danke Gott dafür. Er ist in dir. Fang an, mit dir selber zu sprechen. Die sagen, ich bin doch nicht verrückt, sagen viele. Ja, wir sind mit Gott verbunden. Er blies uns seinen Heiligen Geist in uns hinein, verstehst du? Und ich kann mit Gott reden, aber lieber Vater sagen, ermutige dich selbst. Danke Gott, dass er immer bei dir ist, Tag und Nacht, dass er an deiner Seite steht, dass er in dir wohnt. Danke. Fang an, Gott zu danken, dass er in dir wohnt. Nicht nur, dass er bei dir ist irgendwo. Nein, dass er in dir wohnt. Du bist nicht allein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann hat er gesagt, du, ist es gut, dass ich weggehe? Da kommt der Tröster und der wird bei euch bleiben, ewiglich. Die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist. Ermutige dich selbst. Du bist nicht allein. Der Herr ist hier. Gott sagt in 2. Mose, Kapitel 3, Vers 12, ich will mit dir sein. Ich will mit dir gehen, wo du hingehst, wo du bist, da bin ich auch. Du bist nicht bestimmt, allein zu sein. Du kannst es gar nicht, du schaffst es gar nicht. Gott hat es gar nicht gewollt. Ja, das ist gar nicht der Wille Gottes. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Nur dumme Menschen denken, ich brauche eine Frau, ich brauche einen Mann. Nein. Da kommt so ein Seelsorger in Amerika, eine Frau, oh, Pastor, bet mit mir, ich brauche einen Partner, der mich beschützt, der für mich ist, der mich begleitet und dergleichen. Und der Pastor, wie er war, da sagte, Schwester, soll ich dir sagen, was du brauchst? Du brauchst einen Schäferhund. Ja, der dich dann immer begleitet, beschützt und dem du streicheln kannst und der dir zuhört, dem du alles sagen kannst. Du brauchst nur einen Schäferhund, nur nebenbei. Ja, jeder Gläubige hat den Helfer, den Heiligen Geist, Parakletus, den Beistand, der dich ergänzt, der auf dich aufpasst. Selbst Adam war nicht allein. Weißt du, wir denken mal, wir lesen die Bibel dummerweise und Adam hat überall rumgeguckt. Alle Tiere haben da eine Partnerin oder Partner und nur ich allein, ich bin allein. Adam war nicht allein. Gott war bei Adam. Er konnte abends mit ihm sprechen. Er konnte alles sich austauschen. Gott war mit ihm. Aber das reichte ihm nicht. Und so vielen Christen reicht es auch nicht aus, nur Gott zu haben. Was kann ich in dieser Welt mit Gott anfangen? Das sind dumme Menschen, die das nicht kapiert haben. Das Geheimnis des Menschseins, des Lebens. Er war Gott am Allernächsten. Und das war gewaltig. Ja, ich habe nichts. Guck mal, der Esel hat was, die Kuh hat was und der Elefant hat was, aber ich bin allein. Weißt du, aber dann hat er ihm die Eva geschaffen, geschenkt und so weiter. Was Adam gebraucht hat, ist eine persönliche Beziehung. Die meisten Leute haben keine persönliche Beziehung zum Herrgott. Adam hatte mit Gott am Anfang Beziehung, später hat er nur Sex gehabt, verstehst du, und wurde verführt. Und er musste auch von seiner Eva sich belügen und betrügen lassen und seine Unschuld nehmen, weil er sich nicht auf Gott konzentriert hat. So geht es, wenn man sich nicht auf Gott konzentriert. Gott wollte mit Adam zusammen sein, aber das reichte für unseren lieben Adam nicht aus. Und die Schöpfung der Eva war eine Unterbrechung des Planes Gottes in seinem Leben. Nur eine Unterbrechung. Verstehst? Da kam halt Plan B in seinem Leben. Sein Plan, der Plan Gottes war immer noch in Kraft. Gott wollte mit Adam immer wieder sprechen. Dann hat er nachher die Eva auch mitgenommen und hat der Eva das und das und das gesagt. Verstehst du? Genauso mit ihnen gesprochen. Ja, Gott wollte seine Pläne immer in A haben. Also Plan A, ich will mit dir Gemeinschaft haben, Mensch. Der Herr war mit Josef, das war ein Geheimnis, im Gefängnis, im Haus von Potiphar, wo auch immer, in der Grube. Der Herr war mit Josef und das ist ausreichend. Wenn du das hast in deinem Leben, dann hast du Gott auf deiner Seite. Ihr ermannte in Gott. Ja, der Herr war mit Josef im Gefängnis und hat im Gefängnis das getan, was er schon immer konnte, Träume auslegen. Und hat dem Bäcker den Traum ausgelegt, dem Mundschenk den Traum ausgelegt. Lies mal nach in der Bibel. Er hat genauso weitergemacht wie bisher in seinem Leben. Er hat nicht nur zu Hause Träume ausgelegt bei Papa und Mama. Nein, auch im Gefängnis, der Herr war mit Josef. Und das ist wie ein roter Faden in seinem Leben. Du sollst dich selbst ermutigen. Ich bin nicht allein. Halleluja. Ich bin nicht allein. Gott ist immer bei mir. Seine Gnade ist ausreichend für mich. Ja, und der Ewige ist meine Zuflucht für und für. Ermutige dich selbst. Die ewigen Arme Gottes tragen mich. Ich werde auf Adlers Flügel getragen durch das tosende Meer. Ich kann mich auf meinen Gott verlassen. Oder Gott umgibt mich von allen Seiten. Du kannst dich selbst ermutigen. Er umgibt mich von allen Seiten. Und lies diese ganzen Bibelstellen, die das besagen. Das Universum umgibt mich. Sauerstoff umgibt mich. Die Luft umgibt mich. Die Schwerkraft umgibt mich. Die Ewigkeit umgibt mich. Weißt du, dieser Einbruch, dass wir das Sichtbare hier haben, ist nur ein Einbruch, weil Gott etwas vorhatte mit den Menschen. Ich bin nicht allein im Universum. Die meisten Leute denken, ich bin allein im Universum. Unsinn. Blödsinn ist das. Du bist nicht allein im Universum. Milliarden von Engeln sind um uns her. Verstehst du? Milliarden von Engeln. Sie umgeben uns. Und ich werde meinen Engeln befehlen, dich auf Händen zu tragen. Das gilt für dich genauso. Wenn du sehen würdest, wie viele Tausende von Wellen, Radiowellen, Fernsehwellen, Funkwellen, welche Wellen auch immer, um dich herum sind, das sind Engel, verstehst du, Mächte, die spürst du nicht. Ja, so weit weg. Ja. Aber sie sind die stillen Partner, die dich unterstützen und tragen. Die meisten Christen, Kirchgänger haben keine Ahnung, was Gott für uns bedeutet, was er für uns vorbereitet hat. Wir sind nicht allein im Universum. Die denken ja, die Erde, dieser blaue Planet ist allein im Universum. Nein. Ja, du bist nicht allein. Paulus, als er 14 Tage keine Sonne gesehen hat, da sagt er, heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir und hat mir gesagt, das Schiff wird untergehen. Aber alle, die mit dir mitfahren, die werden am Leben bleiben. 278 Seelen. Bei vielen Christen sind die Engel arbeitslos, gehen stempeln. Ja, sie erleben keine Engeldienste mehr. Sie verstehen das nicht, weil sie die Bibel nicht kennen. Sind nicht aufgeklärt. Gott hat uns Engel gesandt, um uns zu dienen. Die Engel sind dienstbare Geister. Was glaubst du denn du? Du musst lernen, allein zu stehen, damit die Engel dir dienen können. Damit sie dich führen können. Damit sie dies und jenes erledigen können für dich, was du nicht erledigen kannst. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, aber die Zeit reicht mir nicht aus. Ja, die Engel sind da, um uns zu unterstützen, um uns zu helfen, um unsere Aufgaben mit zu erfüllen. Ich habe ein Problem hier in Berlin. Die Behörde, die bewegt sich nicht. Ich habe geschrieben, angerufen, was weiß ich, ich habe eine Genehmigung gebraucht für etwas, aber die bewegen sich nicht. Ja, faul waren die und so weiter. Und dann bete ich und dann hat mir eine Stimme gesagt, geh selber hin. Verstehst du? Und nicht warten, bis du da, bis sie sich bewegen oder was machen. Ich gehe selber hin auf das Amt, wo das zuständig ist. Und dann habe ich die Tür angeklopft und die Tür aufgemacht. Und was ist, und die Dame hat auf der anderen Seite das Fenster offen gehabt und ich mache die Tür auf und der Wind blast alle Akten runter vom Tisch und meine Akte liegt oben. Dann sagte, was soll das? Habe ich gesagt, weißt du, ich habe gedacht, am besten ist, ich komme selber und gucke nach der Sache, wie weit sie sind. Und dann guckt sie, hier liegt ja ihre Akte. Verstehst du, alle anderen Akten sind unten. Engel sind wie Winde. Ja, und hier habe ich erlebt, dass Engel wie Winde sind, macht Fenster auf und alles ist weg. Und meine Akte liegt oben und ich nehme die Genehmigung mit nach Hause. Du musst der inneren Stimme gehorchen, das, was der Geist sagt, tun. Nicht nur beten. Das kannst du abends machen, dein Abendgebet oder dein Morgengebet. Ja. Die Engel wollen uns unterstützen. Hol dir zurück das, was der Teufel dir geklaut hat in deinem Leben und hat dich schön beklaut. Ja, die Verheißungen Gottes, die ganzen Segnungen. Wie gesegnet könntest du heute sein? Hol dir den Segen zurück. Frag Gott, was soll ich tun, um gesegnet zu werden? Und er wird dir schon sagen, wenn du in die Tiefe gehst. Aber solange du oberflächlich bleibst, wird es nichts passieren. Da wird sich keine Mücke bewegen. Aber geh in die Tiefe. Zuerst mal ein bisschen Sand wegschieben und dann wegputzen und dann kommst du auf den Grund. Und der ist der kluge Meister, der sein Haus auf dem Grund gebaut hat, auf dem Fels. Verstehst du? Ob jetzt die Niederung war oder ob es jetzt auf der Anhöhe war, spielt es keine Rolle. Der auf dem Fels gebaut hat. Du musst auf dem Fels stoßen, auf die Wahrheit. Hol dir zurück, was der Teufel dir geklaut hat und lerne allein vor Gott zu stehen. Allein. Am Tag des Gerichts werden wir nichts und niemanden mitnehmen können. Dort werden wir auch ganz allein sein. Ja, dort werden wir über allem Rechenschaft abgeben. Wir werden die Wahrheit erfahren. Wir werden vielleicht geschockt sein. Ja, das hätte ich machen können. Das wäre der Weg gewesen. Alles bleibt zwischen dir und Gott. Nur der Vater weiß die Wahrheit. Deshalb lerne allein mit Gott zu sein. Gott will uns befreien und trösten und heilen. Lass dich ermutigen. Hör diese Predigten. Ich habe über 1000 Predigten auf meiner Internetseite. Und die musst du nur hören. Du musst nichts tun. Ich habe schon alles zusammengetragen. Ich versuche einfach das Thema zusammenzutragen und abzuschließen. Du musst es nur anhören. Deine Ohrmuschel aufsetzen, so wie bei Biathlon. Ja, und dann geht's weiter, Stück für Stück. Weißt du, und du musst nicht alles tun, was ich sage, sondern was der Geist Gottes dir so einen Brocken zuschmeißt. Ja, und das nimmst du an. Ermutige dich selbst. Halte dich fest an den Zusagen Gottes. Jetzt links, rechts, geradeaus, was weiß ich, wie auch immer. Höre genau die Wahrheit, was es dich betrifft. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir allein sind, allein gelassen werden, bewusst sogar allein sein müssen. Uns unterstützt niemand, ja. Und uns versteht auch niemand. Dann muss ich sagen, oh Gott, was ist, niemand versteht mich. Aber danke, Vater, dass du mich verstehst. Halleluja, Lob und Dank. Du verstehst mich. Ich bin dein Kind. Ja, und ich vertraue dir. Und du sagst mir, was passieren muss. Bleibe hier, ich will dich versorgen. Oder geh dorthin zu der Witwe, die wird dich jetzt versorgen. Ja, und wir müssen lernen, auch einsam zu sein. Und zwar ganz einsam manchmal. Manche gehen sogar ins Kloster oder gehen in der Wüste irgendwo und wollen ganz allein sein mit Gott. Und das sind die schönsten Stunden für diese Leute. Weißt du, wenn du fastest und betest, passiert etwas Großes, etwas Gewaltiges. Du bist allein mit Gott. Schließ die Tür zu. Du würdest am liebsten auf der Hochzeitsfeier sein, rumtanzen und was weiß ich, Rimidimi. Nein, die am meisten erlebst du in der Einsamkeit, in der Stille. Aber die seligsten, und die meisten kapieren es nicht, die seligsten Stunden sind Stunden allein mit Gott. Jesus im Garten Gethsemane nahm den Stein, hat geworfen, einen Steinwurf weiter, dann betete er allein mit Gott. Nicht Petrus, bet bitte mit mir, halt zu mir, Bruder. Nein, er betete allein und er sagte, ich könnte 6000 Engel anfordern und die würden mir sofort auf der Stelle helfen. Nein, Engel bleibt zu Hause im Himmel, dient dem lieben Gott. Ich kann allein, auch ohne Engel, durchbeten und er blieb allein, aber der eine Engel hat nicht ausgehalten, er stärkte ihn. Jesus erbaute sich selbst. Ja, im Geist, er betet, er schrie sogar zum Herrn. In meiner Bibel heißt es mit großem Geschrei. Und Paulus noch einmal zurück auf diese Bibelstelle, 1. Korinther Kapitel 14, Vers 15. Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will Psalmen singen mit Verstand. Ja. Manchmal, ich singe manchmal la 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 la. Verstehst du? Und lade. Verstehst du? Ich habe kein Lied, keinen Text. Verstehst du? Aber ich lade. Auch das ist singen und loben und preisen. Oder wenn wir hier die Musik spielen, verstehst du, sing mit und brumm mit. Und alles hängt von meinem Willen ab, von meinem Willen. Und ich bete immer wieder. Und das ist im Geist zu ermahnen. Mein Gott, belebe dein Werk. Belebe dein Werk. Und ich bin seiner Hände Werk. Lieber Gott, belebe mich, belebe mich, belebe mich. Gib mir neue Kraft. Ich bin deiner Hände Werk. Ich brauche Kraft. Ohne dich schaffe ich die Treppe nicht hoch. Ohne dich finde ich das Ziel nicht. Nach dem Wort Gottes wirst du aufgebaut werden. Fang nur an. Sag, beleb, o Herr, dein Werk. Er ist der Lebensspender, derjenige, der dich, der uns belebt und unserer Seele und unserem Geist neue Kraft gibt, dass wir auffahren. Puh, und dann schießen wir hoch wie eine Rakete. Gottes Wort belebt unseren Verstand, unseren Willen, unsere Emotionen, unsere Gefühle. Er belebt unser Gefühl und plötzlich jaucht sich uns jubelig. Singen gehe ich, freudig singen gehe ich meine Straße, sing ein Halleluja, zeig den Leuten Golgatha, verstehst du? Das mache ich. Johannes Kapitel 3, Kapitel 6, Vers 63 lese ich. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts nütze. Und die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Ermutige dich selbst, lies Gottes Worte. Mehr kannst du nicht tun und mehr brauchst du auch nicht tun. Und bitte Gott, belebe dein Werk. Mein Gebet heute Abend ist ein Lied. Ich spreche den Lobgesang heute Abend. Und dieses Lied heißt, belebe dein Werk, o Herr, zeig deinen starken Arm. Weck durch deinen Wort die Toten auf, der deinem Herz macht warm. Belebe dein Werk, gib neuen Gnadenstein. Dir dafür den Preis und Ehr und uns der Segen wird es sein. Belieb dein Werk, o Herr, vertreib den Schlaf geschwind, den glimmenden Doch facht an zur Flamme durch deines Geistes Wind. Belieb dein Werk, o Herr, was Krankes mache wohl, den Durst und Hunger still mit dir, mach uns des Geistes voll. Belieb dein Werk, o Herr, dein Heil wird offenbar, bald soll die ganze Welt dich kennen und zu dir stehen für wahr. Gott segne uns. Amen.